Das ist ein sogenanntes Cochlea-Implant. Und das ist diesem Mann eingesetzt worden. Das ist so emotional bewegend gewesen für mich. Ich werde das nie vergessen, wie der wieder hören konnte.
Wenn du Vater wirst, ich habe 3 Kinder, ist das Tolle, wenn du das Babygeschrei hörst.
Ja. Weißt
du, so. Das ist was Erlösendes.
Ich finde, das ist fürchterlich laut in Krankenhäusern. Also überall rummelt das und die Leute sprechen durcheinander. Und ich empfinde gerade Stille als geordnet. Hier ist Ruhe.
Also es scheint ein bisschen gegen unsere Welt zu sein, weil die immer lauter, immer aufgeregter irgendwie wird. Wahrscheinlich deshalb auch mein ungutes Gefühl, wenn ich in so eine stille Atmosphäre komme.
Wir selbst schalten nicht unser Dauerrauschen aus, was alles um uns herum ist. Das lenkt alles ab von diesem so wichtigen Zuhörprozess. Man muss auch mal ruhig sein können.
Woran kann man eigentlich hören, ob es Menschen gut geht oder schlecht geht? Was kann man überhaupt hören? Wirkstoff Human. Menschlichkeit ist das beste Rezept.
Was führt Sie zu mir, junger Mann?
Lieber Herr Professor, ich habe sowas wie abnehmendes Hörvermögen festgestellt. Auf Lateinisch habe ich gelernt, postlinguale Hypoakusis. Und ehrlich gesagt geht das einher mit einer aussterbenden Spezies. Dem Stethoskop. Ich habe ewig schon keinen Arzt mehr mit Stethoskop gesehen. Was läuft da schief?
Also vielleicht, dass du bei bestimmten Ärzten nicht warst. Hm. Manche nutzen es noch. Und dass du zu wenig auf TikTok bist.
Ah.
Weil dort sind eine ganze Reihe von Ärzten, die zum Beispiel Gurken schneiden oder, ne, oder irgendwie so Gerichte erstellen. Und die haben typischerweise Stethoskope um den Hals, um zu zeigen, ich bin Arzt. Ne? Beim Stethoskop will ich eins sagen, und das hatte mir letztens jemand gesagt, weil ich sagte, im Grunde vielfach braucht man die kaum noch. Und dann sagte er, sie nehmen uns die Nähe zu den Patienten. Denn wenn ich das Stethoskop habe und ich höre zum Beispiel die Lunge ab, dann bin ich dem Patienten sehr nahe. Und diesen Faktor sollte man nicht unterschätzen. Und dann kam ich ein bisschen ins Grübeln und habe gedacht, vielleicht ist es doch gar nicht so verkehrt.
Also als Patient ist das auf keinen Fall verkehrt, kann ich dir sagen. Es gibt das schöne Wort in sie reinhören, ob da was ist. Und selbst wenn er weiß, dass es damit gar nichts zu tun hat, schließt er es aber mal aus. Und
richtig.
Sagt, das hört sich gut an,
richtig.
Alles bestens, ich habe nichts gehört. Und dann können wir weitergehen und das ist irgendwie weggefallen. Aber aus meiner Sicht geht's noch weiter. Also jetzt bin ich in einer rummeligen Welt zu Hause, aber im Krankenhaus oder in den Praxen höre ich nichts. Da ist Stille. Das ist ein bisschen, wenn man es übertreiben will, ein lebloser Ort. Und wenn man so gepolt ist wie ich, wirkt er sogar ein bisschen bedrohlich, weil du das gar nicht gewohnt bist und dann wird es noch intensiver irgendwie.
Das ist ein bisschen wie Stethoskop, da gibt es so verschiedene Betrachtungsweisen. Also wenn ich Stille höre als Hals-Nasen-Ohrenarzt, dann denke ich an meine junge Assistentenzeit. Und ich denke an einen etwa 40-jährigen Mann, der hatte eine Hirnhautentzündung und der verlor dadurch und danach das Hörvermögen. Der war in der Stille. Und damals, das ist eine Technik, die ist schon 1957 mal quasi angestoßen worden, aber bis sie dann umsetzbar war, das ist ein sogenanntes Cochlea-Implant. Du schiebst also ein Elektrodenkabel in das Innenohr und das gibt Reize, Hörreize. Und das ist diesem Mann eingesetzt worden von meinem Chef damals. Ich werde das nie vergessen, wie der wieder hören konnte. Und das ist so emotional bewegend gewesen für mich. Und dann zu sehen, dass es ertaubte Menschen gibt, die zum Schluss wieder in Orchestern gespielt haben. Und da siehst du, was möglich ist mit der Technik. Und deswegen sage ich so, das ist dieses eine Thema, jemanden aus der Stille holen.
Ja, und mir geht's als Patient auch so. Ich frage mich, warum ist das so still? Und ist Stille eher bedrohlich oder gut? Und muss das so sein?
Ich bin ja auf der anderen Seite quasi als Arzt. Und ich finde, das ist fürchterlich laut in Krankenhäusern. Also überall rummelt das und die Leute sprechen durcheinander. Und ich empfinde gerade Stille als geordnet. Hier ist Ruhe. Ich brauche diese Ruhe, um gut kommunizieren zu können. Aber es ist interessant, wie man das unterschiedlich empfinden kann, weil du natürlich auch mit einer Erwartung da reingehst. Du willst den Fokus auf dich, bist vielleicht ein bisschen verunsichert. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt.
Ja, lass uns mal tiefer eintauchen. Also meine Sicht, und dann gehen wir einen Schritt weiter, ist, ich höre nichts. Wenn ich ein Klischee habe, dann ist es das Piepen, ne? So wie ist eigentlich die Herzfrequenz. Wenn du Vater wirst, ich habe 3 Kinder, ist das Tolle, wenn du das Babygeschrei hörst.
Ja.
Weißt du, so, das ist was Erlösendes. Aber jetzt als Arzt, vielleicht kommen wir mal zurück auf das 200 Jahre alte Stethoskop, das Hören. Also woran kann man eigentlich hören, ob es Menschen gut geht oder schlecht geht? Also diese ungewohnten Geräusche, was kann man überhaupt hören?
Also du hörst natürlich in einer bestimmten Frequenzbreite. Damit geht das los. Ne? Du kannst ja zum Beispiel bestimmte ganz hohe Frequenzen gar nicht hören. Und deswegen sage ich, dieses maschinelle Hören wird uns schon noch gut Zusatzinformationen geben, die wir im Moment gar nicht so richtig wahrnehmen. Und nun guck mal, ich bin 66 und wenn ich jetzt jemanden abhören würde, dann ist ja mein Hörvermögen noch deutlich schlechter als beim 20-Jährigen. Der 20-Jährige hat aber nicht die Erfahrung eines über 60-Jährigen. Ne? Und da merkst du so, wir kommen da schon an Grenzen. Deswegen glaube ich, dass wir das Stethoskop maschinell unterstützt noch mal ein bisschen neu erfinden müssen und das wird auch kommen. Aber ansonsten hörst du natürlich auch, wie man so sagt, zwischen den Zeilen. Ja. Du hörst ja ganz leichte Nuancen, du hörst eine unsichere Stimme und du hörst vielleicht auch, wie eine Ärztin oder ein Arzt mit einer gewissen Unsicherheit dem Patienten was vorträgt. Das nimmt wieder der Patient unsicher wahr, das verunsichert. Und deswegen glaube ich, dass diese klare Stimme, ja, die auch dem Patienten eine bestimmte Behandlung empfehlen wird, das ist alles extrem wichtig. Und deswegen gibt es so viele Facetten von diesem Hören, dass wir immer versuchen sollten, unser Gehör optimal zu schulen, zu schonen auch, das ist vielleicht so ein bisschen lapidar, aber die Konzerte, viele von uns kennen das, du gehst mit so einem Ohrgeräusch, mit so einem Fiebton raus, das ist natürlich fürs Gehör nicht gut, weil da Frequenzen quasi absterben bei.
Ja, und die ganzen Kopfhörer, die man jetzt im Ohr hat.
Genau. Und das ist alles so eine Entwicklung. Aber ein anderes Thema, das mir einfällt, ist, wir merken doch schon, wenn wir so im Flugzeug sitzen und man hat Probleme mit dem Druckausgleich, dann ist das schon so ein bisschen wie durch Watte hören.
Ja. Ne? Ja.
Und da ist es so, Kindern, die ja in der Entwicklung sind, die haben nicht selten Flüssigkeit im Mittelohr. Und die hören dann noch gedämpfter. Und das hat mich zum Beispiel während der Pandemie beschäftigt. Diese Kinder sind, wie im Krankenhaus, man sollte nicht ins Krankenhaus gehen, vielfach monatelang gar nicht versorgt werden. Und das bedeutet, dass die Kinder, die in der Entwicklung waren, über viele Monate, vielleicht sogar auch mehr als ein Jahr, ein gedämpftes Hörvermögen hatten. Und wir wissen auch noch gar nicht, was das ausgemacht hat. Also du siehst, wie sensibel dieser Bereich Hören sein kann.
Also ich habe gelernt, in Vorbereitung auf das Gespräch, Hören ist der erste Sinn, der ausgebildet wird. So mit 2 Monaten schon kann man irgendwas wahrnehmen, was Resonanz erzeugt. Was brauchst du denn aus deiner Erfahrung als Arzt, um zu sagen, damit man gut hört, die Zwischentöne hört, das Nichtgesagte hört?
Also erstmal brauchst du eine vernünftige Morphologie, das muss gut aufgebaut sein. Ne? Du brauchst dein Mittelohr, das muss lufthaltig sein und davor ist ja der Gehörgang. Ne? So, also das Ganze geht los, der Schall kommt in den Gehörgang. Da sollte kein Ohrschmalz drin sitzen. Ne? Bei manchen ist das einfach verstopft.
Okay. Ne?
Also so geht's schon los, ganz einfach. Bedeutet jetzt aber mein Lieblingsthema, Finger weg von Wattestäbchen.
Ne?
Weil da stopfst du quasi dieses Ohrschmalz aufs Trommelfell. Ne? So bin ich beim Trommelfell. Und Trommelfell ist auch so ein Thema, das muss gut schwingen können. Und dann kommt es zu dem Mittelohr, luftgefüllt, nicht Wasser drin. Und dann geht's weiter zum Innenohr. Dann geht es auf eine Hörbahn zum Gehirn. Also siehst du, das ist schon sehr, sehr kompliziert.
Ja.
Und dieser ganze Weg, der muss funktionieren, damit überhaupt das ankommt, was du hören willst.
Also das eine ist ja, was höre ich? Und das andere, wenn ich dir zuhöre, ist jetzt die Bedeutung des Hören. Was sage ich eigentlich aus? Das Verstehen. Beim Hören gibt es ein interessantes Wort, die Resonanz. Um zu sagen, da kommt was in Schwingen, das resoniert beim anderen. Und das ist ja wahrscheinlich auch für die Beziehung von Arzt zu Patient oder von Arzt zu Mitarbeitern irgendwie wichtig, Resonanz zu erzeugen. Was kann man denn persönlich als Mensch tun, damit man resoniert?
Also ich glaube, das Wichtige ist das Zuhören, dass du überhaupt realisierst, ob das, was du jetzt dem anderen sagst, auf irgendetwas trifft. Ja? Dass du quasi ein Hall bekommst, dass du eine Rückmeldung bekommst. Und wenn du nur fahrig bist und du erzählst irgendwas, bist aber eigentlich schon mit einem Ohr ganz woanders, dann entsteht so eine Resonanz nicht. Wenn du aber sagst, ich nehme mir die Zeit, ich lasse den anderen erstmal ausreden, dann bildest du den Boden für Resonanz. Ich hatte einen wunderbaren Podcast jetzt gesehen mit Dr. Müller-Wohlfahrt. Und das ist ja nun wirklich einer der bekanntesten Sportmediziner. Und er sagte, bei mir ist es so, der Patient kommt erstmal in mein Zimmer. Dann sitzen wir in der Regel auf einem Sofa. Dann höre ich ihm zu, lass ihn aussprechen und höre nochmal zu. Nehme auch Stille in Kauf. Und dann öffnet sich oft der Patient und erzählt seine echten Probleme. Und das hat mich so beeindruckt, weil du gerade auch als Sportmediziner häufig, ich sag mal, in der Versuchung bist, machen wir erstmal ein MRT.
Ja.
Ne? Und so dieses, du musst zuhören und dann wirst du resonieren und du baust ein Vertrauen auf. Das ist das Wichtige für ein Arzt-Patient-Verhältnis.
Okay, also man muss dann eigentlich gucken, auf welcher Frequenz der Patient auf der anderen Seite unterwegs ist.
Richtig.
Interessant, weil es natürlich genauso in der Welt der Unternehmen ist. Die gucken nur noch auf die Symptome, ne? Die untersuchen irgendwas. Da gibt es auch nur noch Multiple Choice. Zuhören können die Chefs auch nicht so gut. Ahnst du natürlich, die senden immer nur. Jetzt aus deiner Erfahrung, was sind Fragen, wo du sagst, daraus kann man schon eine Menge ablesen, wie es Menschen geht?
Also ich bin wieder beim Zuhören.
Ja.
Und du musst begreifen, was bewegt diesen Menschen. Ja. Ein schönes Beispiel ist, wenn man sagt, sie brauchen jetzt zur Behandlung ihrer Krebserkrankung eine Chemotherapie. Dann sagen schon ganz viele, das möchte ich nicht. Und dann kannst du sagen, ja, aber sie brauchen es jetzt und machen Sie doch schon mal einen Termin, Frau Meier. Ne, so. Oder du sagst, was besorgt sie eigentlich für diese Chemotherapie? Und dann sagt sie, ja, mir wird übel und die Haare fallen aus. Dann antwortest du mit der letzten Aussage. Ah, sie haben also Sorge, weil bei ihnen die Haare ausfallen. Und so baust du diesen Kommunikationsfaden auf. Und die Patientin merkt auch, du nimmst sie ernst. Du gehst darauf ein. Und so kommst du in ihre wirklichen Probleme rein. Und deswegen sage ich immer wieder, hören und zuhören. Ne? Das ist ein Unterschied, weil wir hören ganz, ganz viele Themen, aber wir können zu schlecht zuhören und wir selbst schalten nicht unser Dauerrauschen aus, was alles um uns herum ist, Handy, das lenkt alles ab von diesem so wichtigen Zuhörprozess.
Sag mal, im Senden gibt es ja den Satz, gar nicht so wichtig, was gesagt wird, entscheidender ist eigentlich, wie es gesagt wird. Gilt das auch fürs Hören?
Absolut. Das ist ja ein Riesenthema. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie schnell du redest. Das hängt damit zusammen, auch in welcher Frequenz du sprichst. Das hängt damit zusammen, wie die Sprache deckungsgleich ist. Ja, das ist ja auch in heutiger Zeit. Es gibt viele Kulturen, es gibt viele Sprachunterschiede. Und wir sind wieder bei deiner Resonanz. Du musst versuchen, irgendwie anzudocken, dass beide schon sich dort auch wirklich unterhalten können.
Manchmal hört man das Spannende durch das, was nicht gesagt wird. Gibt sowas auch?
Absolut. Das ist das, was ich eben mit dieser Stille meine, wo du aushältst, wo du einfach abwartest. Und man kann auch mit diesem Nichtgesagten sehr viel bewirken. Ja? Das ist ein Moment, wo man ohne Sprache, ohne Gesagtes die Aussage aber wirklich rüberbringen kann, gerade wenn es in solchen Palliativsituationen ist, wenn man sagt, man hat jetzt eigentlich keine gute Nachricht. Und da ist es ganz verkehrt, irgendwas mal schnell zu sagen, wenn du danach nicht die Zeit hast, sitzen zu bleiben, vielleicht auch zu schweigen, wieder zu hören, was bewegt die Patientin oder den Patienten. Und deswegen ist es so ein intensives Miteinander, was aber nicht gleichzusetzen ist mit, man tauscht dauernd Worte aus. Man muss auch mal sitzen und ruhig sein können.
Probieren wir jetzt. Ein anderer Aspekt, den ich interessant finde, Jochen, ist, Töne können heilsam wirken. Das Antiwort ist wahrscheinlich Klangschalentherapie und so, was möglicherweise Allergien bei dir auslöst. Aber trotzdem gibt's Effekte. Wie siehst du das?
Ja, ich hatte das fast, das war schon wie so ein allergischer Schock, wenn du früher bei mir mit Klangschalen gekommen bist. Das hat sich bei mir total gewandelt.
Oh.
Also so als ursprünglich mal harter Schulmediziner, da habe ich das alles belächelt und habe gedacht, nee. Und dann habe ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt und durfte zum Beispiel eine Musiktherapeutin näher kennenlernen. Diese Musiktherapeutin, die hat mir erklärt, was sie für therapeutische Erfolge erzielen konnte über Klänge. Beispielsweise ein Saiteninstrument, das heißt Sansula. Das ist eine ganz ruhige Abfolge von bestimmten Klängen. Und die bietet sie an den Säuglingen, aber auch der Mutter. Und sie konnte wissenschaftlich nachweisen, dass sich zum Beispiel der Cortisolspiegel verändert. Und dass Kinder und auch Mütter über Klänge beruhigt werden können. Das bedeutet ja auch wissenschaftlich belegt, dass solche Themen wie Klangschalen definitiv ernst zu nehmen sind. Und ich glaube, in der Schulmedizin haben wir viel zu oft etwas herablassend auf solche Themen geschaut. Und wir sollten uns tunlichst aufmachen, das in unser Behandlungsrepertoire zu übernehmen. Und wenn man selbst mal Klangschalen erlebt, dann denkt man, meine Güte, das hilft schon. Das hilft, mich runterzubringen. Und das ist was Gutes.
Also da gibt's viel zu tun. Sag mal, ich habe gedacht, wenn Jochen im OP steht, wie ist es da eigentlich? Ist es da still? Ist es da laut? Ist es da hektisch? Ist es da ruhig? Also wann kann man am besten arbeiten?
Also ich habe ja alle Zeiten durch im OP gehabt und ich habe immer gesagt, OP war für mich die beste Zeit.
Ah.
Weißt du, du operierst und es gibt unterschiedliche Zeiten. Wir haben auch zum Beispiel schon Musik gehabt im OP, wir haben Klaviermusik gehabt und so weiter. Das hat mich alles persönlich jetzt nicht so sehr überzeugt. Weil in dem Moment, wenn es wirklich darum geht, es kommt zu einer Komplikation, es kommt zu einer Massenblutung, dann brauche ich auch keine Musik irgendwie im Hintergrund. Dann sind alle sofort konzentriert. Aber es gibt natürlich im OP auch Momente, wo man ausgelassener ist, wo man mal, es ist falsch zu sagen, einen Witz macht, aber wo man ein bisschen lockerer ist. Und das ist oft auch so zum Ende einer Operation. Die Tupfer werden gezählt, die Haut wird zugenäht und so.
Beruhigt.
Ja, und das ist auch eine Form der Entspannung. Ja, du bist aus dieser total angespannten Phase raus und du kommst dann und fängst an, ich sag mal, so langsam zusammenzupacken. Aber im OP selbst ist eigentlich eher eine Ruhe. Dann kommt der Piepton, den du vorhin angesprochen hattest. Den hört man mal leiser, mal lauter, je nachdem, wie die Anästhesisten das auch einstellen. Aber du nimmst ihn wahr. Und du kannst daran auch sehen oder hören, wie es Patienten geht. Und gerade, wenn sie einen Sauerstoffmangel zum Beispiel haben. Und das sind alles so Dinge, die laufen fast unbewusst ab. Leise Töne, aber du nimmst sie wahr, du unterhältst dich mit der Anästhesistin und sagst, was hat das zu bedeuten jetzt? Und deswegen brauchst du eine Gesamtruhe.
Also scheint ein bisschen gegen unsere Welt zu sein, weil die immer lauter, immer aufgeregter irgendwie wird. Wahrscheinlich deshalb auch mein ungutes Gefühl, wenn ich in so eine stille Atmosphäre komme. Ich bin sehr gespannt auf dein Rezept, lieber Professor Jochen Werner.
Absolut. Also ich habe mir natürlich, kannst du dir vorstellen, Gedanken gemacht zu diesem
Rezept.
Ja, kann
ich mir vorstellen.
Und ich sage, nutzen Sie alle Frequenzen Ihres Hörvermögens, die Ihnen verfügbar sind. Ich habe ja schon vorhin gesagt, das ist eben etwas begrenzt. Nicht das Was, sondern das Wie etwas gesagt wird, das ist das Hörenswerte. Und manchmal ist das Nichtgesagte die zentrale Botschaft. drehen Sie die Lautstärke runter, keine Angst vor Stille, dann kann man besser in Resonanz kommen und die Zwischentöne hören.
Also, wir probieren es alle aus und mal gucken, ob es uns dann besser geht.
Vielen Ich werde es prüfen.
Zu Wundern und Nebenwirkungen fragen Sie diesen Arzt oder Kreativen.